Ich begrüße unsere Gäste hier im Studio, nicht direkt, sondern virtuell zugeschaltet via Big Blue Button. Caroline Rosenau und Nico Gerspacher. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo.
Ihr kommt beide oder seid beteiligt an dem Filmprojekt An diesem einen Tag. Es geht um 8 Blickwinkel zu 4 Ereignissen. Das ganze Projekt lag jetzt quasi ein Jahr da nieder und geht jetzt wieder los in die Crowdfunding-Kampagne. Caroline, du hast dieses Projekt angeleiert. Kannst du vielleicht mal kurz was zur Entstehung und zum Konzept sagen?
Richtig, wir haben 2018 angefangen mit dem Film und es geht um den Bereich, im Prinzip um die Medienüberflutung, um Nachrichtenflut und um die Ereignisse Tschernobyl, dem Mauerfall, Corona jetzt natürlich und natürlich 9/11. Dieses Jahr ist da der 20. Jahrestag und wie diese Ereignisse die Gesellschaften geprägt haben. Und wir stellen die Frage, ob sich Geschichte immer wiederholen muss oder ob wir doch noch daraus lernen, gerade aktuell bei Corona.
Ja, und wie wollt ihr das Ganze aufziehen? Diese Erinnerungen an diese Ereignisse, wie sollen die filmisch dargestellt werden?
Also wir haben 8 Protagonistinnen, das ist mein Mikrokosmos, mit denen reden wir darüber, wie sie sich an diese Ereignisse in den vergangenen 4 Jahrzehnten erinnern. Und mussten feststellen, dass bei all diesen Ereignissen die Themen aber immer die gleichen sind, obwohl das schon 40 Jahre her liegt. Ob das der Klimawandel ist, die AKWs, die Umwelt, ob es die Spaltung der Gesellschaft ist. Und gehen dann einfach weiter und reden darüber, wie wir uns eigentlich so die Zukunft vorstellen. Bei den 3 vorangegangenen Ereignissen waren wir ja nicht direkt betroffen. Bei Corona sind wir es. Und daraufhin haben wir dann doch 2020 im Juni dann weitergedreht. Das war ja anfangs so gar nicht geplant. Corona kam ja ziemlich plötzlich in unser Leben. Und ist, glaube ich, ganz gut geworden, ne, Nico?
Ja, also das Besondere bei dem Film ist ja auch, dass wir keine Experte zu Wort kommen lassen, sondern, wie die Caro gesagt hat, Leute aus ihrem Mikrokosmos, in Anführungszeichen, ganz normale Leute. Und das unterscheidet den Film auch so ein bisschen von anderen Dokumentationen, weil da werde ja meistens die sogenannte Experte interviewt. Und von dem her ist das auch eine ganz spannende Herangehensweise.
Wie bist du zum Projekt gekommen, Nico?
Ich bin auf die Caro aufmerksam geworden, ich glaube über eine Facebook-Gruppe oder über irgendein soziales Medium auf jeden Fall und fand das eigentlich ganz interessant. Und dann habe ich gedacht, kann man sich ja mal treffen. Und dann haben wir uns in Tübingen getroffen. Und hat eigentlich von Anfang an gut harmoniert. Und dann ging es los mit der Zusammenarbeit im Februar oder März 2020, also kurz vor Corona, genau.
Und wie habt ihr dann, welche Aufgaben habt ihr dann untereinander verteilt? Was sind da eure einzelnen Aufgaben bei dem Projekt?
Wir sind mittlerweile gewachsen. Wir sind etwa 16 Filmschaffende, die an diesem Film arbeiten. 16 Idealisten, wie auch immer man das nennen kann. Und sind aber immer noch, also glaube ich, alle von uns haben da etwa 3 Departments quasi mittlerweile. Ich sitze in der Regie, im Schnitt, in der Farbkorrektur und als Produzentin agiere ich. Nico ist Creative Producer und Co-Produzent von An diesem einen Tag. Dann haben wir Kameraleute, dann haben wir die Additional Photography, wir haben einen Filmmusiker, wir haben einen Sound Editor, einen Sound Designer, Marketing, Animation, also da kamen ganz viele Posten dazu und Producer und, aber wir bedienen immer mehrere Felder, also in den Hauptposten einfach, weil wir doch nach wie vor einfach ein sehr, sehr kleines Team sind. Das ist aber bei Dokumentarfilmen nicht ganz so unnormal.
Und trotzdem müsst ihr euch mit den 16 Leuten dann auch irgendwie koordinieren und koordiniert bekommen. Wie kriegt ihr das hin?
Ja, das ist nicht immer ganz so einfach, wenn man eine Teamsitzung planen will, also natürlich auch über Zoom oder Skype oder so, dann sieht man schon, dass es manchmal schwierig wird, bei 16 Leuten einen gemeinsamen Termin zu finden oder ja, fast unmöglich. Da muss man es halt in einzelne Sessions aufteilen. Und ansonsten läuft halt auch viel über, also so die ja, schnelle Kommunikation über ja, WhatsApp oder über Signal oder ja, Messenger halt.
Caroline, was ist deine quasi Philosophie von der Regie auch? Wie gehst du dann quasi die Regie von diesem Projekt an?
Also es ist so, wir suchen ja immer dieses Besondere und ich habe ganz viele Dokumentationen gesehen und die immer so ein Thema rausgepickt haben und was mich aber immer geärgert hat, ist einfach, es waren eigentlich immer Expertinnen und Experten. Nichts gegen Expertinnen und Experten, allerdings habe ich dann Abstand als Zuschauerin. Also so geht es mir. Und ich finde, das Besondere ist eigentlich im Normalen. Ich finde es schön, unser Filmkomponist Stefan Zieten, warum er so gerne an diesem Film arbeitet, meinte da eins gleich zu Beginn zu mir, an diesem einen Tag zeigt ihm, wie unterschiedlich normal sein kann. Und das ist das Besondere eigentlich an diesem einen Tag. Das ist, wir treffen uns mit Freunden, mit Bekannten, mit Kolleginnen, Kollegen und wir reden über diese Ereignisse. Wir reden ja oft über, wie geht's jetzt weiter oder wie fühlst du dich in Corona-Zeiten und was können wir denn eigentlich besser machen? Was können wir ändern? Und dafür brauche ich eigentlich keine Expertinnen und Experten. Also in dem Sinne, da geht es ja ums Zwischenmenschliche. Und das ist, glaube ich, so dieses Herausstellungsmerkmal von an diesem einen Tag, dass wir einfach zeigen, wie unterschiedlich normal sein kann.
Und wie besonders oder was ist besonders am Normalsein?
Ich finde es insgesamt spannend. Also es ist jetzt nicht so, dass ich die Voyeurin bin und bei meinen Nachbarn schaue, aber mich interessiert das, was denkt mein Gegenüber oder wie sieht es die Zukunft? Und es gibt ja viele verschiedene Meinungen. Es sind ja 8 Protagonistinnen, Protagonisten, verschiedene Generationen und jeder hat eine andere Ansicht und auch Meinungen oder Denkweisen verändern sich ja, es ergänzt sich und es verändert sich je nach Situation und das finde ich eigentlich das ganz Besondere, denn eigentlich nur in der Gemeinschaft können wir Dinge verändern und verbessern.
Wo habt ihr die gefunden, die 8 Leute, die 8 ProtagonistInnen?
In meinem Mikrokosmos. Also zum einen mein Vater natürlich, klar, ist 81. Dann Kolleginnen, Bekannte, Freunde, tatsächlich aus dem Tübinger Stadtleben, vom Bolanger als Beispiel. Oder über eine Imagefilmproduktion für krebskranke Kinder, so dass da aus einer Zusammenarbeit Freundschaften entstanden sind. Und ich habe dabei länger recherchiert und auch mit den Menschen, mit meinem Mikrokosmos geredet, ob sie sich das auch vorstellen können. Dann haben wir einfach mal angefangen zu drehen und haben gesehen, wow, das funktioniert. Aber tatsächlich mein Mikrokosmos aus verschiedenen Ebenen.
Wie divers ist der dann auch? Also du hast gesagt, verschiedene Generationen. Hast du sonst noch andere so quasi auch Kriterien angelegt, was mitkommen muss oder bei den 8 quasi dann insgesamt erfüllt sein muss?
Ja, Vertrauen. Mir war Vertrauen wichtig und dass der Abstand ganz schnell abgebaut ist. Also wir haben die Interviews aufgezeichnet oder die Gespräche und es ist im Gespräch. Also ich selber bin da selbst mit in diesem Film drin als Protagonistin und leite durch diesen Film. Wichtig war, dass wir nicht so eine typische Dokumentation machen, dass wir einfach die O-Töne einfach abcutten oder so. Also da ist auch mal ein Ton verhaspelt drin und wir reden einfach so. Wir reden ein bisschen freie Schnauze und das finde ich wichtig, weil so reden wir ja auch im Privatleben.
Also du bist quasi dann die 9., die dabei ist.
Genau. Ja.
Wie kommst du damit klar, quasi, wenn du als, ja, so wie auch jemand, der Regie führt, auch mit Teil des Schauspielerensembles ist, wie war das für dich, da quasi immer auch noch den Blick der Regisseurin auch noch zu haben, während du ein Interview führst?
Das hat sich, also wie ich hatte 2018, hatten wir ja das Exposé geschrieben und ich war da schon drinnen. Dann hatten wir das so ein bisschen weggeschoben, aber auffällig war, in den Gesprächen habe ich dann mitgelacht oder mal also eine Frage und wir haben uns dann ergänzt und haben darüber geredet. Und dann haben wir, glaube ich, 2020 saßen wir dann im Rohschnitt vom quasi mit Corona mit dem Teil drin, mit dem Themenblock, und haben uns überlegt, wie kriegen wir das hin mit dem Mikrokosmos, und hatte 2018 noch mal reingeschaut und gesagt, ja, ich habe mich doch da eingearbeitet, also dass ich da so ein bisschen die Botschaften oder meine Denkansätze mit einbringe, und das haben wir dann gemacht, und das funktioniert, glaube ich, ganz gut, Nico, oder?
Ja, das funktioniert super, weil du einfach das verbindende Element sozusagen bist, und es ist ja auch logisch, dass du dann doch den Film führst, weil, wie du gesagt hast, sind deine Freunde, Bekannte, Familie und dein Mikrokosmos, und genau, das haben wir dann im Rohschnitt einfach gemerkt, dass da ein Puzzleteil fehlt, und als wir uns dann unterhalten haben, kam dann die Idee auf, und das muss einfach so sein, das bringt den Film nach vorne.
Also das Puzzleteil, das gefehlt hat, war die Caroline quasi am Ende.
Ja, genau. Ja.
Und dann,
obwohl sie schon immer da war, aber sie war sozusagen versteckt hinter den anderen Puzzleteilen.
Und dann habt ihr dich jetzt quasi noch mehr in Fokus, auch mehr ins Kamerabild dann genommen? Oder wie war das dann quasi deine neue Rolle?
Wir hatten das ja tatsächlich anfangs, wie erwähnt, in dem Exposé schon drin, dass ich gedreht werde in einem Zug auf dem Weg zu den Protagonisten. Also es gab diese Bilder tatsächlich schon geschrieben, und dann haben wir die gedreht, und ich habe dann noch quasi meinen eigenen Sprechertext, meine eigenen Gedanken zu Blatt Papier gebracht. Wir haben die Sprachaufnahmen quasi dann gemacht und uns dann überlegt, in welche Richtung da das jetzt geht. Also wie bringe ich dem Zuschauer oder den Zuschauerinnen den Mikrokosmos näher? Und meine Gedanken gehen darum, wie lange liegen diese Ereignisse her und haben wir sie vergessen durch die Nachrichtenflut? Dann muss ich wirklich Geschichte immer wiederholen. Wie sieht es aus mit der Globalisierung hochaktuell durch Corona wieder? Wir hatten dieses System ja schon davor und es war obsolet eigentlich. Also ich stelle da auch immer Fragen im Prinzip. Also Fragen, die ich mir selber täglich eigentlich, also was heißt sie täglich, aber doch immer wieder stelle. Und das haben wir dann reingearbeitet in die sogenannten Zwischensequenzen von dem Film. Und das funktioniert, glaube ich, ganz gut.
Wie ist der dann jetzt strukturiert? Du hast 8 ProtagonistInnen, mit denen du Gespräche führst zu 4 Ereignissen. Wie ist der Aufbau geplant? Chronologisch, stringent, eins nach dem anderen, oder?
Ist nicht ganz chronologisch. Wir starten tatsächlich bei Corona ganz am Anfang eigentlich und gehen aber dann sofort zu Tschernobyl, weil das ist so das längste Ereignis, was am längsten zurückliegt, sind dann beim 11. September, also wo die weitere Thematik aufploppt mit der gesellschaftlichen Spaltung und Religion spielte dann eine Rolle, gehen dann zu einem freudigen Ereignis und hinterfragen aber auch dieses freudige Ereignis, also wie hat sich es weiterentwickelt, das ist der Berliner Mauerfall 1989, und tasten uns quasi von der Vergangenheit in die Gegenwart. Also diese 3 Ereignisse, wo wir nicht direkt betroffen gewesen sind, hin zu einem Ereignis, wo die ganze Welt, wo wir alle plötzlich betroffen sind. Und gehen dann aber der Frage nach, wie denken wir jetzt darüber nach, auch sowohl über die vergangenen Ereignisse als auch jetzt, weil in den 3 zuvorigen waren wir ja nicht direkt betroffen. Wir haben da auch ein bisschen anders noch in die Welt geblickt vor Corona. Und das hat sich geändert.
Die Corona ist ja jetzt auch nicht nur ein Datum, auf das man quasi, klar, auch dem Mauerfall ging ein Prozess voran, aber da gibt's eben dieses Datum, an dem es gefallen ist. 9/11 ist auch das Datum und auch Tschernobyl ging an einem Tag hoch. Inwiefern unterscheiden sich die Themen dann auch dadurch oder ist Corona da doch ein bisschen anders?
Corona hat eine Zeit, sie ist etwas ungewiss. Wir wissen nicht, wie lange es geht. Also das ist der große Unterschied. Es gibt kein direktes Datum, aber die Nachricht der ersten Meldung war am 31. Dezember 2019 oder kurz davor. Also wo wir das so am Rande mitbekommen haben. Und ich finde das aber auch ganz reizvoll, weil jetzt sind wir wieder in so einer Blase und wir wissen nicht, wie lange es geht. Tschernobyl hatte zwar ein Datum, aber auch da wussten wir nicht, wie lange es geht, auch bei 9/11. Also wir haben immer dieses Datum, aber diese Ungewissheit, die dauert immer etwas länger.
Und wenn ich da noch ergänzen darf, also klar, das gibt immer das Datum, zum Beispiel beim 11. September, aber die Auswirkungen, das kann man ja schön nachvollziehen, die ziehen sich ja noch Jahre, Jahrzehnte. Ich meine, seit dem 11. September gibt es dann, kennt wahrscheinlich jeder von uns die strengere Kontrolle am Flughafen, und so geht es von diesem einen Tag aus, ja, aber die Ereignisse oder die Folge spürt man noch deutlich länger, und ich denke, bei Corona wird man die auch noch ziemlich lange spüren. Ja.
Definitiv, ja. Inwiefern arbeitet ihr auch mit historischem Material? Also gibt es da Bilder, die ihr euch auch irgendwoher besorgt habt?
Ja, haben wir. Nico, fang du mal an, bitte.
Wieso schiebst du die Frage jetzt zu mir? Naja, ja, also das hatten wir uns am Anfang, sage ich mal, einen Tick unaufwendiger vorgestellt. Aber tatsächlich ist es gar nicht so einfach, bei bestimmtem Archivmaterial, bestimmte historische Bilder, erstens mal den Urheber rauszufinden und dann sozusagen von dem die Nutzungsrechte zu erhalten. Das war auch so ein bisschen eine Überraschung für uns. Das hat dann doch länger gedauert als geplant, ja.
Ja,
aber da kam uns auch, also Entschuldigung, es war viel Aufwand, aber es kam uns auch viel positives Lob und viel, als man dann das Projekt vorgestellt hat, kam uns auch viel Unterstützung und sehr viel positives Lob auch entgegen, wo wir dann auch gemerkt haben, das interessiert auch wirklich die Leute. Also von dem her war das auch nochmal so ein bisschen eine Bestätigung, ja.
Kannst du ein Beispiel geben, auch für wie so eine Verhandlung da gelaufen ist oder mit wem ihr es da alles zu tun hattet?
Das war schon...
Vielleicht könntest du, Caro.
Wir hatten dann so ein... Also wir hatten ja mit Archivmaterial schon vorher im Schnitt gearbeitet und sind dann quasi rein in die Sache und hatten auch Loriot, die Hoppenstedts, Weihnachten bei den Hoppenstedts. Ich baue mir ein Atomkraftwerk, und haben uns gesagt, das funktioniert nie. Da kriegst du nie die Rechte, angeschrieben, und wir bekommen die Unterstützung von Susanne von Bulow, die gesagt hat, nehmt bitte dieses Teil, ihr gefällt wirklich der Film oder die Vorstellung, und hatten dann mit der Ukraine zum einen wegen der Tschernobyl-Bilder damals die Aufnahmen auch noch geredet, mit ZDF, Tobias Mann und Christoph Sieber, der letzte Klatscher, der Titel, das war bis letzte Woche sogar noch, wo wir noch in Verhandlungen waren. Wir haben von Peter Kleppe von RTL Unterstützung bekommen. Also dieses Thema interessiert tatsächlich. Aber ich habe in meinem Leben noch nie so viel über Rechte gelernt. Also man glaubt ja wirklich, Nutzungsrechte läuft, Musikrechte läuft, und dann kommen Persönlichkeitsrechte, dann kommt dieses Recht. Und dann denkst du dir auch so, nee, oder? Also so zwei Schritte nach vorne, drei Schritte wieder nach hinten und dann wieder einen Schritt nach vorne. Und so lief das so die letzten 3-4 Monate. Also es ist nicht ohne, ich nenne das immer ein rechtliches Minenfeld, so ungefähr.
Also wie gesagt, es kam uns viel Unterstützung entgegen, aber selbst damit, ich meine, man muss sich vorstellen, dann schreibt man E-Mails, dann wartet man wieder auf eine Antwort. Dann war Osterferien, dann war Pfingstferien, dann ist Corona, dann hat der mal vielleicht Brückentage, waren noch viele Brückentage, und sowas zieht sich dann halt und wird so ein bisschen zur Nervenschlacht, oder halt, ich musste die Caro ein paar Mal beruhigen in der Zeit. Aber am Ende hat dann doch alles funktioniert, aber ja, das es zieht sich, ja.
Habt ihr auch irgendwas nicht bekommen, was ihr haben wolltet?
Ja, also es war nicht ohne. Gerade muss man es ganz offen sagen, mit den öffentlich-rechtlichen Sendern ist ein Riesenkampf. Das sind wahnsinnig hohe Lizenzgebühren. Also verglichen jetzt, wenn man jetzt mit Sendern aus dem Ausland verhandelt. Und dann haben wir einfach einen Plan B geschmiedet. Wir haben dann irgendwann mal gesagt, okay, gut, wir machen Nachrichtensprecherinnen, Nachrichtensprecher machen wir selbst. Das haben wir dann auch gemacht. Und wir haben dann gesagt, dann nehmen wir das einfach nicht und überlegen uns, mit welchen Bildern wir es noch transportieren können. Und letztlich, das klingt jetzt hart, der Film ist dadurch sogar besser geworden. Es ist wirklich der Witz eigentlich. Wir haben auch gedacht, wir müssen jetzt die Nachrichtensprecher zeigen zu Tschernobyl und 9/11. Und das war auch toll, das sah auch gut aus. aber letztlich jetzt die Form, die wir jetzt gefunden hatten, fand sogar mein Mann spannender. Er hat gemeint, es ist ja sogar noch viel, viel besser irgendwie. Vielleicht braucht man diese Umwege, um zu einem besseren Produkt manchmal zu kommen.
Ja, und es ist also, ja, wie die Caro sagt, das hat den Film, denke ich, auch nochmal verbessert. Und ja, also wir hätten ja auch gerne die Lizenzgebühr oder die Nutzungsrechte. Klar, wir sind selber Filmemacher, wir wissen, ja, was Nutzungsrechte bedeutet, klar, das hätten wir auch gerne gezahlt. Aber in dem Stadium von der Produktion konnten wir es dann einfach nicht. Und ja, wie gesagt, ZDF kam uns ja auch sehr entgegen mit dem einen Ausschnitt von Mann Sieber, der super in unseren Film passt. Aber dann ja mehrere Ausschnitte dann zu lizenzieren, das konnten wir dann einfach finanziell nicht stemmen. Und so musste wir uns dann eigentlich eine andere Lösung überlegen.
Also ein Ausschnitt von einer x-beliebigen Nachrichtensendung aus der Geschichte der Öffentlich-Rechtlichen ist quasi unbezahlbar für einen kleinen Dokumentarfilm.
Ja.
Also man muss sagen jetzt.
Aber teuer. Also man kann das ganz auch, also weil das ist jetzt kein Geheimnis, die günstigste Lizenz, also wenn wir davon reden, hier die Deutschland- oder deutschsprachige Raumrechte über eine gewisse Zeit, also auch nicht unbegrenzt, liegt ab 1.500 Euro aufwärts die angefangene Sendeminute.
Nicht schlecht. Da kommt was zusammen.
Ja, und dann vor allem, weil unsere Crowdfunding-Kampagne ja 2020 durch Corona gestoppt wurde sozusagen. Oder wir uns entschieden haben, jetzt stoppen wir erstmal, weil ja, da wusste ja keiner, was ist los, wie geht's weiter, und das hat dann irgendwie gar keinen Sinn gemacht, letztes Jahr Mitte März. Und von dem her hat uns halt auch dieses Geld dann vom Crowdfunding gefehlt. Und ja, dann ging es halt einfach nicht, die Lizenzgebühren dann zu bezahlen. Also für alles. Ja.
Wenn wir schon beim Geld sind, dann können wir auch das gerade nochmal aufgreifen. Die Crowdfunding-Kampagne läuft wieder, und auch sonst, wie setzt sich das Budget zusammen bei euch? Wofür gebt ihr alles aus und woher kommt dann alles auch?
Also es geht vor allem viel für Rechteklärung drauf, Archivmaterial. Also wir sind da auch rechtlich, haben wir einen Anwalt, der uns da hilft. Dann im Prinzip in ganz viel in Technik vor allem. Ich habe in meinem Leben noch nicht so viele Terabyte-Platten verbraucht. Also wir sind jetzt bei, ich glaube, 29 Terabyte-Platten, und es kommt immer mehr und mehr. Und also momentan haben, also die Ausgaben sind doch wesentlich höher als die Einnahmen. Es ist einfach nach 3 Jahren auch ein Projekt, da kommt viel zusammen, und da reden wir noch nicht mal mehr von den Arbeitszeiten. Also da kommt einfach wahnsinnig viel zusammen, was wir zwar davor schon irgendwie im Kopf hatten, aber wenn man dann die Rechnung bekommt, dann irgendwann mal in der Kalkulation sagt, oh. Und das ganze Geld geht auf die Produktion aus. Also alle Produktionskosten momentan müssen einfach gedeckt werden. Und da war auch viel wirklich die Archivgeschichte, die Rechteklärung und das komplette technische Surrounding. Habe ich noch irgendwas vergessen, Nico?
Also so Kleinigkeit, denke ich, hast du, ja, wie so ab und zu mal Catering oder am Dreh oder Fahrtkosten, so Kleinigkeiten halt noch, aber ja, der größte Teil ging wirklich dann für Technik, die Rechteklärung und natürlich unsere Arbeitszeit, wenn man die noch rechnen würde, das wäre natürlich der größte Teil, aber das rechnen wir erst später, wenn die Einnahmen wieder drin sind.
Ja, mit was könnt ihr da rechnen? Habt ihr da schon quasi jetzt auch Ideen für die Verwertung oder auch Angebote? Wo kann noch was reinkommen, ja?
Ja, haben wir. Also wir würden gerne am 11. September, ist ja der 20. Jahrestag, den Film landesweit in ein paar Kinos gerne zeigen, passend zum 20. Jahrestag. Wir hatten ein Konzept, das wissen wir nicht, ob das funktioniert, das ist tatsächlich auf zu jedem Jahrestag ein anderes Medium, denn wir reden ja über Medien in dem Film. Also wir haben ja dann wieder den 9. November, ist ja auch ein Jahrestag wieder. Dann haben wir Tschernobyl den 26. April und so war die Überlegung, Kino, Festivals, dann mal über Video on Demand, Streaming. Also da gibt's ja verschiedene Medien, worüber man das dem Film quasi einem großen Publikum zeigen kann. So ist unser Vertriebskonzept, genau.
Also
und wir suchen natürlich nach Filmverleih.
Okay. Mehrgleisig aufgestellt, muss man immer machen, aber in der Summe prekär wahrscheinlich, weil kein großer Sender eben dann in der Produktion mit drin ist, oder?
Ja, leider, wir würden es ja gerne, weil wir haben den Film schon für Arte und so konzipiert eigentlich und ich glaube, da wird er auch sogar sehr gut reinpassen. Und hatten dann auch mit einem Kollegen in Hamburg geredet. Es ist wahnsinnig schwierig zu Corona. Es ist wirklich, wir hatten auch zu Beginn von Corona noch nach Produzenten, Produzentinnen gesucht, Filmförderung und. Aber es ist wirklich, es lastet überall dieses Corona im Prinzip und beschäftigt und eigentlich unseren Alltag und die Budgets sind einfach nicht mehr da. Also habe ich so ein bisschen den Eindruck. Ich weiß nicht, Nico oder so ungefähr war das. Also wir suchen ja wirklich.
Ja, klar, Corona hat es auf jeden Fall erschwert jetzt ganz klar nochmal die Auswertung dann, weil man nicht so genau weiß, ja, wie sieht es jetzt im Oktober aus? Kann man es in Kinos zeigen oder ja, man muss sich halt so viel mehr Gedanken machen und ja, aber wenn das jemand jetzt von Arte oder so hört oder von einem anderen Öffentlich-Rechtlichen, gerne. Ich meine, die kennen, also zumindest die rechte Abteilung, kennen uns ja jetzt schon ganz, ganz gut. Ja, ansonsten wäre der nächste Schritt jetzt natürlich für uns einen Verleih zu finden. Da müssen wir jetzt mal schauen, das könnte sich natürlich jetzt auch wegen Corona schwierig gestalten oder schwieriger gestalten. Also das sind jetzt, klar, Corona hat uns zum einen den Film ja natürlich auch bereichert, weil das natürlich nochmal ganz aktuell dann war und wir uns dann entschieden haben, okay, das müssen wir auch in den Film reinbringen. Aber natürlich auch stellt es uns immer wieder noch vor große Herausforderungen.
Von dem her machen auch kleine Beträge Sinn und dafür läuft ja auch diese Crowdfunding-Kampagne bei Start Next an diesem einen Tag Film. Da kommt man da drauf und kann dann auch da was dafür geben, dass dieser Film auch fertig wird und in die Kinos kommt. Also ihr wollt am 11. September in die Kinos, dann seid ihr schon relativ weit, oder? Ist das schon finale Phase jetzt? Postproduktion.
Ja, also wir haben jetzt den Final Cut im Prinzip, den Picture Lock, den sogenannten, mit Color Grading. Die Filmmusik ist fast fertig, also sprich, wir brauchen nur noch für den Abspann, gucken wir, wie lange noch ungefähr. Jetzt sind wir im Ton-Editing und im Sound-Design und dann wollen wir danach eine Kinokopie erstellen und einen Kinoton machen und auch dafür brauchen wir Geld. Das sind genau diese Geschichten, die einfach wahnsinnig viel Geld kosten. Wir müssen es erstellen, wir können es nicht selber machen. Und bis 15. Juli läuft noch die Crowdfunding-Kampagne. Ich sage nur Achtung bei den Kreditkarten. Wir haben schon zwei Blogs bereits veröffentlicht. Das ist auf Startnext nicht ganz so einfach. Sollte es da Schwierigkeiten geben, dann sich bitte gerne bei uns melden. Man kann uns aber auch unterstützen über die an diesem einen Tag-film.de Webseite unter dem Punkt, du möchtest uns gerne unterstützen. Da haben wir auch via PayPal das eingerichtet, sodass wir hoffentlich bald unsere DCP heißt es, Kinokopie erstellen können, unseren Kinoton erstellen können und gerade auch die Marketingkampagne, unsere Website und das alles neu machen. Also es ist gerade in der Aktualisierung und. Also da gibt es noch ein paar Punkte neben den Terabyte-Platten und dem Archivmaterial.
Genau. Genau, und die Caro schaut da schon auch immer sehr drauf, also sehr sparsam und sehr, also schwäbisch natürlich. Eine gute Tugend auf jeden Fall, aber trotzdem braucht eine Filmproduktion einfach Geld oder gewisse Ausgaben, um die kommt halt nicht drum mehr.
Ja, und da können wir jetzt noch mal ein bisschen Einblicke bekommen mit Fachbegriffen, die ihr schon so auch, ne, mit dem Kinoton, aber vor allem auch die Farbgebung. Und ich glaube, ich kann mir das vorstellen, ihr dreht privat bei den Leuten an 8 oder noch mehr verschiedenen Locations. Die haben alle unterschiedliches Licht, unterschiedlichen akustische Bedingungen. Und darum geht es dann wahrscheinlich, das so zu einem einheitlichen Look und auch Ton dann zu machen, oder? Wie funktioniert sowas?
Das war ganz spannend, denn wir haben ja 2018, 2019 gedreht, in einem ohne S-Log nennen wir das, also sprich, dass wir mit einer flachen Gammakurve arbeiten, mit anderen Optiken, und hatten aber schon einen Lichtbildgestaltungsplan gehabt. Also wir sind nie ohne Licht vor Ort. Vom Ton her war das auch 2018, 2019 noch kein Problem. Fenster zu, die Mikrofone dran und sauberer Ton. Dann kam Corona und wir durften nur noch in meinem Miniteam. Ich habe dann eine Fortbildung als Hygienebeauftragte für Film, Fernsehen und Fotoproduktion gemacht. Konnten daher auch sehr früh raus zum Drehen, wussten dann, wie es geht. Klar, mit FFP2-Masken und medizinischer Nasenmundschutz, Hygienegel, Desinfizieren und alles drum und dran. Und haben uns dann überlegt, wir wollen ja nicht draußen drehen, wir drehen in den Wohnzimmern. Wir hatten verschiedene, dann die Optiken, die wir einsetzen wollten. Es waren Zeiss Primes, die wir eingesetzt hatten, Festbrennweiten, waren aber im Miniteam zu zweit unterwegs, hatten plötzlich keinen Tonmann am Ort und mussten mit Fenster offen drehen, was bei Außengeräuschen in einem Interview ein wenig ungeschickt ist. Und haben dann aber die Lösung gefunden, dass wir immer atmosphärischen Ton aufgenommen haben am Drehort mit 2 Mikrofonen mit Fenster offen, dann am Ende mit Fenster zu für etwa 30 Sekunden, damit unser Sound-Editor in Leipzig da am Ton was machen kann. Und das hat ganz wunderbar funktioniert. Manchmal nicht immer so, wie wir wollen. Ich meine, irgendwann mal kläfft halt mal ein Hund oder es fährt ein Auto vorbei. Aber er kann das relativ gut rausrechnen aus der Tonspur. Und es war ein anderes Drehen, aber hat relativ gut funktioniert. Und das bringen wir jetzt zusammen. Wir hatten einen Look vorher im Kopf, machen normale Farbkorrektur. Wir haben ja auch Archivmaterial. Wir haben ja dann die Außenaufnahmen noch gemacht, also diese Additional Photography für die Sequenzen. Und so, dass es nicht alles so komplett querbeet aussieht. Also angepasst haben wir. Aber wir haben jetzt nicht diesen, wir machen jetzt einen sogenannten, das nervt mich eh immer, Netflix-Look oder was auch immer, sondern wir arbeiten in einem mittleren Kontrastbereich, für den Zuschauer und für die Zuschauerin einfach angenehmer zum Anschauen, als wären sie mit dabei in dem Gespräch. Und ja, das haben wir gemacht und funktioniert, genau.
Der Look, ja, das ist genau das, was da alles dazu gehört, was du gerade so gesagt hast, ja. Oder kann man den auch nochmal, Nico, du bist auch Creative Producer, hat man da auch dann so quasi Einfluss oder ja auf dieses optische, kreative Erscheinungsbild oder sind da ganz andere Sachen damit gemeint dann?
Ja, doch, also als Creative Producer ich definiere dann der Job oder den Job des Creative Producers immer so, dass ich dem Regisseur oder der Regisseurin dann halt zur Seite stehe und wenn der irgendwelche kreative Frage hat, kann er mich nerven, jederzeit. Und ich, sage dann halt meine Meinung. Und weil ich sonst bei meinen Filmen auch halt Konzept und Regie mache, es ist so praktisch die zweite unterstützende, ja, oder so der Spielpartner, mit dem man sich über kreative Sachen austauschen kann, was sehr, sehr wichtig ist, meiner Meinung nach. Weil, ja, die Caro kennt es, das hat sie auch zu mir gesagt, wenn du einfach so im Film drin bist, ich bin jetzt auch im Film drin, aber nicht ganz so sehr wie die Caro. Aber wenn du so im Film drin bist wie die Caro, dann, ja, du siehst einfach, also ich kenne das selber, du siehst dann einfach den Wald vor lauter Bäumen immer und brauchst dann einfach mal noch eine zweite Meinung. Und ich denke, dass wir da uns im Team, wir entscheiden eigentlich alles mehr oder weniger im Team. Und es ist jetzt nicht so, dass da irgendwas gegeneinander spielt, sondern das wird eigentlich immer miteinander getroffen, die Entscheidung. Ja.
Wo gab es da mal Erklärungsbedarf, Fragen, vielleicht auch unterschiedliche Meinungen in kreativen Fragen?
Im wir haben ja zu Beginn eigentlich ausgemacht gehabt, wir arbeiten ohne Archivmaterial, nur auf der Tonebene. Das hat sich zum einen geändert. Wir mussten feststellen, es geht nicht ohne Archivmaterial. Wir arbeiten immer noch mit wenig und auch sehr auf der Tonebene, aber ganz ohne geht's nicht. Als dann die Probleme kamen mit den Rechteklärungen, mit den Archivmaterial, war wirklich die Überlegung, was machen wir jetzt? Und haben dann im Team gemeinsam entschieden, naja, wie wäre es mit Animation? Jetzt kann man ja sagen, ah, mal wieder so eine Animation, weil ich war ja anfangs nicht begeistert von Animation, denn viele Filme machen das mittlerweile so, fast jeder dritte Dokumentarfilm hatte man den Eindruck. Wir haben es anfangs auch gar nicht verstanden, warum eigentlich. Mittlerweile wissen wir, warum. Allerdings war dann die Überlegung, wie sieht dann die Animation aus? Und haben uns da auch was sehr, sehr Schlichtes eigentlich, also gezeichnete Animationen geeinigt in Schwarz-Weiß, was dann auch gleichzeitig auch unser CI ist vom kompletten Film, also alles angepasst. Und haben uns schon die Köpfe natürlich zusammengetan und uns überlegt, ja, wie machen wir es? Und wir waren anfangs, also ich war anfangs nicht so ein Fan von Animation. Ich liebe Animation, aber ich habe es zu Beginn nicht in dem Film gesehen, muss ich sagen, oder Archivmaterial, wo ich gesagt habe, oh, brauchen wir jetzt auch noch dieses Bild von Corona in New York in einem Klinikum? Ja, brauchen wir. Also das sind dann diese täglichen Gespräche, die man miteinander führt und es ist einfach so, jeder arbeitet in seinem Department und trotzdem arbeitet man gemeinsam und guckt das Beste rauszuholen. Da sieht man das, wie gesagt, manchmal ja, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
Ja, und ja, also man muss sagen, die Sandra, unsere, also die das Marketing leitet und die Animation gemacht hat, hat da einen super Job gemacht. Und wenn man halt jetzt einen Film independent, sage ich jetzt mal, produziert, ohne Senderbeteiligung, ohne Filmförderung, ohne größeres Geld, das dahinter steckt, dann muss man halt manchmal auch pragmatische und andere Wege gehen. Und ich war da immer schon ein Freund davon. Und ja, dann muss man es halt anders lösen, aber das macht ja auch Kreativität aus und macht es ja auch spannend, ja.
Und so fällt ihr dann im Team dann gemeinschaftlich die Entscheidung, aber das letzte Wort hat die Caro dann doch?
Mittlerweile nicht mehr, oder?
Ja, also bisher war es noch nie so, dass wir an den Punkt gekommen sind, dass wir uns gezankt hätten oder irgendwie gesagt hätten, dann mach's doch so. Ja, man konnte immer gut, also am Anfang hat jemand eine andere Meinung und dann diskutiert man drüber, aber am Schluss, ja, waren wir dann immer einer Meinung eigentlich und es kam dann das Beste, ja, also das Beste für den Film, ja.
Also es ist halt auch eine Überzeugungsarbeit, weil ich komme ja einfach noch aus dieser Zeit, wo es eben Animationen, da gab es gerade mal einen Zeichentrick quasi, mehr oder minder. Und da hatte ich schon gewisse Vorbehalte als Beispiel oder auch ohne Nachrichtensprecher. Ich konnte es mir wirklich nicht vorstellen. Und das ist schon so, wenn man es dann aber sieht, also dann hat Sandra Beug, die bei uns die Animation macht, uns das auch mal gezeigt und dann sieht man verschiedene Versionen, mal mit Animation, mal ohne Animation, mal mit Nachrichtensprecher, mal mit anderen Bildern, die das nochmal unterstützen im Prinzip. Und wir arbeiten ja mit einem visuellen Medium, man muss es sehen. Und dann sieht man, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Und es hat eigentlich bisher immer super funktioniert.
Ja, und dann muss man auch sagen, das hat auch wieder den Film bereichert eigentlich, weil wir haben jetzt durch diese Animation auch nochmal, ein CI, eine Corporate Identity praktisch für den Film geschaffen, weil wir uns dann so lange drüber ausgetauscht haben. Und wir haben jetzt praktisch diese Linie als verbindendes Element, also wie eine Zeitlinie, die sich durch den Film schlängelt. Und wie ein Zeitstrahl, auf dem halt die verschiedenen Ereignisse dann passieren und das immer weitergeht. Und das zieht sich jetzt durch den Film und auch durch den Abspann und gibt dem Ganzen einfach nochmal ein einzigartiges Element. Und von dem her, jede Änderung führt dann wieder zu was anderem. Und das ist ja auch das Spannende, dass sind so viele unterschiedliche einzelne Departments. Und klar, man muss dann vom Grading gucken und vom Ton und das alles passt, aber am Schluss, ich finde, es ist richtig rund geworden und kann man auf jeden Fall, also das, ich glaube, die Caro hat sich am Anfang so auch nicht vorgestellt, dass man jetzt sagt, okay, genauso wird's, aber es ist ganz anders geworden, wie am Anfang gedacht, aber ja, hat sich alles ja perfekt aufgelöst sozusagen.
Welche Szenen sind denn jetzt als Animationen dann gedreht worden? Gerade da, wo ihr kein Archivmaterial bekommen habt, dann war das das?
Ja, schwierig ist, wir haben noch ein Bockler haben wir definitiv, und das waren die Talkshows. Zu Corona kann sich, glaube ich, jeder daran erinnern, Lanz, Anne Will, Maischberger, Ilder, das hat sich ja bis heute nicht geändert. Das ist entweder Corona, Corona, Corona oder Corona und EM oder Corona und Bundestagswahl oder Corona, Corona, Corona. Und das hätten wir sehr, sehr gerne gezeigt, um dem Zuschauer noch die, ist eine gewisse Neutralität dabei. Also der Zuschauer oder die Zuschauerin kann sich da noch ein eigenes Bild davon machen. Also ab wann vielleicht ein Punkt auch erreicht wurde, wo man einfach sagt, da gibt es nicht mehr so wirklich einen Mehrwert. Diese Szenen haben wir mit Animation jetzt gelöst. Dann haben wir Bilder von Tschernobyl, wollten wir von heute. Das haben wir geändert, aber gar nicht, weil wir es nicht bekommen hatten, sondern weil wir es gar nicht mehr wollten. Also wir wollten zeigen, wie sah Pripyat aus vor Tschernobyl. Genau. Und eigentlich war die Animation für was ganz anderes geplant. Wir hätten nie gedacht, dass wir Loriot Weihnachten bei den Hauptenstädts, ich baue mir ein Atomkraftwerk bekommen. Das haben wir dann bekommen. Und dann haben wir gedacht, okay, dann nehmen wir doch diese Animation und setzen die rein. Dann haben wir auch nie gedacht, dass wir das Material für 9/11 bekommen, wie die Flieger in die Twin Towers. Das war auch ein Teil, wo es wird richtig teuer, wo wir dann eine Animation gemacht haben. Aber wir haben von Reuters das Material bekommen, wir haben es gekauft. Und da gibt es also so viele Dinge, auch beim Mauerfall. Wir haben da eine Reportage nicht bekommen, die wir sehr gerne gezeigt hätten. Und zwar, wie die Ostmedien berichtet haben. Weil die Ostmedien haben anders berichtet als die Westmedien. Und so haben wir diese Animation dann eingesetzt im Prinzip. Und so sind diese haben sich quasi auch mitentwickelt, sagen wir es mal so. Zum einen mit dem Archivmaterial, mit der Rechteklärung, zum anderen aber, ja wenn, dann machen wir es durchgängig. Also so war das ungefähr.
Dann schauen wir doch noch mal ein bisschen auf das Inhaltliche jetzt auch, ne? Die Erinnerung und auch mediale Berichterstattung über diese ja auch historischen Ereignisse. Wie erinnert ihr euch denn selber an 9/11, Tschernobyl und Mauerfall?
Ich erinnere mich an Tschernobyl noch sehr gut als Kind. Meine Mutter kam raus und hat gemeint, du musst unbedingt nach Hause kommen, ihr dürft nicht mehr raus. Es war auf dem Spielplatz irgendwo in Hirschau, in den Toreckern. 9/11 ist mir sehr ganz klar im Kopf geblieben. An dem Tag hatte ich gearbeitet an meinem Vordiplomsfilm, es war auch ein Doku damals, und ich bekam einen Anruf. Und dann stand wirklich die Welt für mich jedenfalls still. Beim Mauerfall habe ich mitgefiebert, weil wir hatten es im Geschichtsunterricht gehabt, in Politik und. Und mein Vater kommt ja aus dem Osten. Und Corona, klar, natürlich. Ich glaube, an dem Tag hatte ich sogar ein Radiointerview bei euch im Radio Wüste Welle.
Kurz vorm Lockdown war das, ne?
Genau. Glaube ich, ja.
Nico, bei dir?
Ja, gut, also Tschernobyl und Mauerfall fällt auf jeden Fall raus, da bin ich zu jung dafür. Und 9/11 war ich auch noch ja, ziemlich jung, aber da kann ich mich noch so dunkel dran erinnern. Und ja, das oder sowas, was mir im Gedächtnis geblieben ist, völlig komisch, aber ja, ein Schulkollege hatte am nächsten Tag Geburtstag. Oder ich glaube sogar zwei, und dann war es halt immer so, ah ja, irgendwie, der kann jetzt nicht feiern oder irgendwie, war sowas bleibt einem dann in Erinnerung. Und ja, Corona, klar, ja, da kann ich mich natürlich noch dran, oder ja, da war ich schon ein bisschen älter, und ja, das hat uns alle, klar, beeinflusst. Und gerade auch, ich denke, in unserer Branche, in der Filmbranche, Kreativbranche oder ja, meine Freunde, die in Stuttgart Theater spielen, da macht man sich schon Sorge, ja, weil dann redet man mit einem und der eine sagt so, der andere so, der eine ja, wird dann arbeitslos, sagt, okay, ist aber nicht so schlimm, weil er das und das hatte und muss halt jetzt erstmal wieder gucken. Und ja, Also das beeinflusst uns alle, klar. Und wie es den Film beeinflusst, das haben wir ja schon vorher ja, besprochen.
Es geht ja aber auch um individuelle Erinnerungen und kollektive Erinnerungen. Inwiefern, na, beeinflusst die ja, kollektive Erinnerung oder wirkt es dann eben auch bei einer jüngeren Generation Ereignisse, bei denen man nicht selber persönlich dabei war?
Ja, das ist die Frage, ich denke, ich würde an mich gerichtet.
Ja.
Also klar, ich habe jetzt zum Beispiel Tschernobyl nicht mitbekommen, aber dafür Fukushima. Und er weiß noch, wie das dann in der Schule natürlich immer besprochen wurde und diskutiert. Und genau von 9/11 denke ich, dass das uns sehr beeinflusst. Einfach auch wegen den anderen Terroranschlägen, die es dann danach gab und auch in Paris oder ja, in Berlin. In Paris wird, glaube ich, auch nochmal ein Film aufgegriffen. Und ja, ich finde es halt auch spannend zu sehen, wie das noch nachhalt sozusagen und die andere Perspektive halt zu sehen, okay, wie war es damals? Und auch zu sehen, okay, eigentlich folgt es immer so in einem ähnlichen Schema, sage ich jetzt mal, auch die Medienberichterstattung. Und da liege eigentlich Themen unter diese Ereignisse, unter diese Themen, die eigentlich alles verbindet, also Klimawandel, das wirtschaftliche System und eben, wie man mit den Medien umgeht. Ja, und das ist eigentlich, das ist noch das Spannende, also diese Ebene nochmal unter den Ereignissen.
Inwiefern kommt die dann auch bei den Gesprächen auch vor, diese Metaebene, oder geht es da vor allem um die ja, individuellen Erinnerungen?
Die wurden immer wieder aufgegriffen. Es war wirklich sehr, sehr auffällig. Diese Bilder haben sich wirklich kollektiv eingebrannt vom 11. September. Also immer und immer wieder wurde auf die Medien angesprochen, auf die Berichterstattung angesprochen. Bei Corona erst recht, muss man wirklich sagen. Also ich habe das sie gar nicht gefragt. Sondern die kamen von alleine, haben sie darauf angesprochen, dass sie es zum einen wirklich gut finden, auch gerade bei den Öffentlich-Rechtlichen und seriös und Fake News und all diese Themen, die wir heutzutage natürlich haben und auch schon länger. Aber man fragt dann auch immer, was ist denn da der Ursprung so ein bisschen? Also wie kommt es? Und wir fragen auch tatsächlich, wie konsumieren wir Medien? Und es haben sich auch unsere 8 Protagonistinnen und Protagonisten tatsächlich auch gefragt, wie konsumiere ich Medien? Also wie kann ich es steuern im Prinzip? Also was kann ich selbst dafür tun? Und dann aber kommt auch immer wieder die Frage auf, wie weit darf denn überhaupt die Presse gehen? Also was muss die Welt wirklich gesehen haben und was auch nicht? Und da fand ich einen spannenden Aussage auch von einem Protagonisten, der auch ganz klar sagte, wir wissen ja um diese Themen Bescheid, also auch über die Medien, über das Fernsehen, wir wissen um den Klimawandel, wir wissen um die Globalisierung, wir wissen, dass eine Gesellschaft gespalten ist, aber es tangiert uns nicht mehr in unserem Privatleben. Also man zieht sich da auch so ein bisschen ins Privatleben zurück. Oder eine Protagonistin von uns, die Julia, sagte, naja, es kam uns so nah, aber ich glaube, es kam mir so nah durch den Fernseher, denn eigentlich war es so weit weg und bei mir war ja alles in Ordnung. Also die Medien an sich werden immer wieder angesprochen, auch Social Media, inwieweit es das verändert im Prinzip, diese Mitleidsbekundung auf Social Media, ist es, rücken wir uns da in Social Media eher in den Vordergrund oder meinen wir das wirklich ernst? Wahrscheinlich meinen wir es ernst, aber dann haken wir das ab. Und wir können uns gar nicht mehr merken, was vor 3 Tagen war, was vor 4 Tagen war. Und das ist natürlich, hat was mit dem Medienkonsum zu tun, mit unserem eigenen Umgang natürlich.
Leitest du da oder leitet der Film da auch irgendwelche Schlüsse ab?
Ja, man muss nicht alles unbedingt, also man muss nicht immer online sein, definitiv nicht. Also das kann das Gehirn irgendwann mal auch wirklich nicht mehr filtern. Die Frage ist, wie gehen wir in Zukunft mit Medien um? Und wo ist ein Mehrwert und wo auch nicht? Also wenn ich eine Nachricht habe, dann ist es gut. Aber ich muss jetzt nicht noch erfahren, was der 50. Gast wird oder der 100. Gast wird, weil soweit haben wir eine Fantasie, um uns vorzustellen, wie geht es den Gastwirten zu Corona als Beispiel. Also die Frage ist, wo ist Sensation und wo ist eine Nachricht? Also wir fragen wirklich diese Grenzen auf zwischen Nachrichten, einer Information und Unterhaltung. Also das ist, glaube ich, das, wo man sich auch manchmal auch schützen muss. Auch. Also mir ging es so, die ersten 2 Wochen von Corona, als wir die Bilder von Bergamo gesehen haben. Also ich war erschlagen und ich konnte irgendwann damit auch nicht mehr umgehen. Obwohl wir es doch eigentlich besser wissen müssten. Wir schauen es ja trotzdem. Und ob es jeden Tag der Brennpunkt ist oder was auch immer, das Spezial. Ich glaube, es geht auch manchmal wirklich um Schachen, um Quote und um Sendezeit. Und da ist die Frage, wie können wir als Zuschauerinnen oder Zuschauer damit umgehen? Also wir stellen eher die Frage, also wir sagen nicht, mach das so und so, dann wird es besser, sondern wir stellen einfach die Frage, hinterfragt doch mal euren eigenen Konsum. Und auch ich habe das natürlich getan, klar. Also wir können nur die Frage, die Ansätze stellen.
Genau, das soll der Film einfach, wenn der Zuschauer dann den Film gesehen hat oder rausgeht, dann muss er sich hinterfragen, hey, wie ist das eigentlich bei mir? Wie konsumiere ich die Medien oder wie stehe ich zu dem Thema? Und klar, wenn es mal wieder möglich ist mit Corona und so, freuen wir uns auch schon super auf die Publikumsgespräche dann nach dem Film, weil ich denke, da hat jeder eine eigene Sichtweise und da gibt es ganz, ganz viel zu diskutieren. Und ja, also so viele Themen einfach, über die man sich Gedanken machen kann oder Gedanken machen sollte. Ja, das ist also mit dem Gefühl wollen wir den Zuschauer einfach rauslassen, dass jeder sich Gedanken drüber machen sollte und dass aber auch jeder was verändern kann. Weil die meisten glauben ja, dass ja, ich kann ja eh nichts verändern. Das macht dann die Politik oder wer auch immer, aber jede kleine Veränderung hilft. Also ich kann ja, ich kann zum Beispiel was spenden oder ich kann, keine Ahnung, kein Fleisch mehr essen. Jeder so halt. Wie bitte?
Ein Ehrenamt zum Beispiel.
Also oder ein Ehrenamt, genau. Jeder hat so, wie er es kann und wie er es will. Und ja, aber man kann was verändern. Jeder Einzelne.
Ja, da ging es jetzt gerade vor allem auch um den Medienkonsum, aber auch die Medienberichterstattung kann man ja schon auch kritisch ins Visier nehmen, ohne dann gleich von Lügenpresse oder solchen auch Wörtern zu sprechen. Das ist ja auch ein schmaler Spagat oder immer wieder muss man sich da ja auch neue Ansätze suchen. Welche ja neuen Ansätze sind euch da vielleicht auch gekommen, wenn ihr euch jetzt da auch intensiv mit medialer Berichterstattung zu solchen Themen auseinandergesetzt habt?
Also es ist so, dass die Frage ist tatsächlich, also wann hat denn das überhaupt angefangen, diese Art der Berichterstattung als Beispiel? Und es ist tatsächlich, für unsere Miniserie ist dieses Themenblock noch drin, wir würden noch gerne die Miniserie machen zu diesem einen Tag, und das ist Gladbeck. Gladbeck liegt schon lange zurück, aber das war tatsächlich, wo sich die Presse gewandelt hat. Und wir hinterfragen aber auch das Warum. Also wieso hat die Presse so reagiert? Wie kann man Verbrecher vor die Kamera oder Geiseln einfach fragen? Also das ist ja völliger Wahnsinn irgendwo. Und danach hat es sich ja wirklich diese Berichterstattung auch geändert. Das hatte ja seinen Einfluss auch in den USA gehabt. Zum Beispiel O.J. Simpson, auch die Gerichtsverhandlung, Rodney King. Jetzt hatten wir es ja wieder letztes Jahr, wo wir auch sagen, ja, das wiederholt sich immer. Aber die Presse, die Berichterstattung geht meiner Ansicht manchmal auch zu weit, auch bei den Talkshows. Also mir ging es jetzt so. Ich hatte den Eindruck, beim Lauterbach haben wir einfach ein Tuch drüber gemacht, auf dem Sessel, und bei der nächsten Talkshow haben wir es wieder aufgemacht. Wir hören nämlich verschiedene interessante Meinungen, aber eigentlich ist auch immer dieselbe und eigentlich ist auch immer wieder dasselbe Thema. Und es ist, glaube ich, die Frage, die Kritik üben wir schon natürlich. Gibt es auch noch andere Themen? Denn es gab sie übrigens auch in 2020. Tschernobyl, die Wolke, als es lichterloh brannte um Tschernobyl, das war um den Jahrestag, um den 34. Jahrestag von Tschernobyl, ist bei uns in den Medien untergegangen. Niemand hat es mitbekommen. So eine kleine Nachricht. Und das finde ich nicht gut. Also und da darf man Kritik üben. Also ich gucke viel öffentlich-rechtlich. Ich informiere mich aber auch über das Internet, also nicht über Social Media, über verschiedene Zeitungen. Wir lesen auch noch Zeitungen, wie bei einem Theaterstück, dass man sagt, die Nachricht. Ich kann es mir auswählen. Es wird mir nicht aufbereitet. Aber natürlich, wir kritisieren natürlich der auch den Umgang der Presse mit verschiedensten Themen und ob vielleicht da manchmal nicht ein bisschen mehr Zurückhaltung und weniger Meinung. Also mir wäre weniger Meinung lieber. Corona ist ja mittlerweile eine Meinung. Und das finden wir nicht gut. Das ist eine Tatsache, das ist jetzt da. Und wie gehen wir damit um? Nur als kleines Beispiel. Und das darf man sehr wohl kritisieren, ohne zu sagen, gleich Lügenpresse oder was auch immer, weil das ist natürlich nicht der Fall.
Ich würde da noch hinzufügen, dass, wie die Caro sagt, ich denke, Gladbeck war so eine neue Dimension auf jeden Fall. Diese Sensationslust, aber natürlich auch, als die Social Media aufkam, hat sich das ja radikal gewandelt. Also das ist ja, jeder lebt nur noch in seiner Filterblase. Also wenn er jetzt nur die Medien über Social Media konsumiert, dann zeigt ihm der Algorithmus nur das an, das ihn am längsten praktisch auf der Plattform hält. Und das sind halt meistens negative Schlagzeilen, weil man sich darüber leichter auf oder besser aufregen kann und diskutiert. Und so ist das praktisch ein Teufelskreislauf. Und das ist meiner Meinung nach richtig, richtig gefährlich, weil je mehr sich nur noch über Social Media informiert, desto mehr, klar, wenn du den ganzen Tag nur diese eine Sichtweise hörst und siehst und irgendwie mitbekommst, dann irgendwann sagt dein Gehirn halt, okay, das nur diese Sichtweise ist wahr, weil du ja immer nur das siehst und dann kann es auch gar keine Diskussion mehr geben und das ist halt, dann gibt es die eine Seite und die andere, sieht man in Amerika vor allem noch krasser und ja, das ist richtig gefährlich.
Was es braucht, ist kritische Reflexion und zwar auf struktureller Ebene, aber auch auf individueller Ebene. Und dazu kann euer Film beitragen. An diesem einen Tag, hoffentlich im Kino am 11. September 2021. Wir werden es weiter im Blick behalten. Vielen Dank, Caroline Rosenau und Nico Gersbacher vom 16-köpfigen Filmteam, die zwei ProtagonistInnen, die heute hier offene Worte gefunden haben. Vielen Dank an euch und alles Gute.
Danke, dass wir hier sein durften.
Sehr gerne.